Hallo.
Hallo.
Ich freue mich, dich zu sehen.
Ja, ich mich auch.
Super. Magst du dich vielleicht erstmal ein bisschen vorstellen? Für die, die
Kann ich
dich noch
machen.
nicht kennen.
Ja, also ich bin Laura Wahl. Der vollständige Name, vielleicht auch ein bisschen prägend. Zumindest bin ich jetzt in der Politik gelandet mit diesem Namen und ich bin eben seit Mai 2019, also ziemlich genau ein Jahr jetzt auch Stadträtin in Erfurt für Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, super. Was machst du sonst so beruflich?
Also ich habe in Erfurt Staatswissenschaften studiert, genauer gesagt internationale Beziehungen und Wirtschaftswissenschaften und bin jetzt gerade im Mai, also nee, im März, also vor einem Monat Landtagsabgeordnete geworden. Und das ist jetzt natürlich so meine Hauptbeschäftigung, die ich rund um die Uhr, der ich rund um die Uhr nachgehe.
Ach, voll schön. Da kann man ja eigentlich auch noch herzlichen Glückwunsch sagen.
Ja, danke.
Gerne. Warum gehörst du eigentlich genau dieser Partei an? Also hat das bestimmte Gründe?
Ja, also ich war nach der Schule auch ein Jahr in Polen im Ausland. Und da ich irgendwie schon immer politisch interessiert war, habe ich dann natürlich auch viel zu Nachrichten geschaut und habe mich dann aber auch oft irgendwie darüber aufgeregt, was so für Entscheidungen getroffen werden in der Bundespolitik. Und dann kam im Laufe dieses Jahres so der Beschluss für mich, dass man entweder immer weiter meckern kann, aber irgendwie tut es erstens nichts ändern und zweitens wird man dadurch auch nicht glücklich. Und deswegen habe ich mich danach beschlossen, dass, wenn ich wieder in Deutschland bin, ich einer Partei beitreten möchte. Und da habe ich mir so ein paar angeschaut und es war aber irgendwie relativ schnell klar, dass es die Grünen sind. Einfach weil mir Klimaschutz schon immer sehr wichtig war und das halt auch für die Zukunft einfach ein enorm wichtiges Thema ist, aber auch weil die Grünen im Bereich Feminismus oder auch für globale Gerechtigkeit aus meiner Sicht die besten Ansätze haben.
Ja, sehr interessant. Und David hat ja auch, also davor, ein Projekt von euch angesprochen, was ihr durchgesetzt habt, ist mit den Fahrradwegen. Richtig? Wo du auch viel mit beigetragen hast.
Genau, Fahrradwege ist ja kein konkretes Projekt, aber das ist eins, wo im Stadtrat beständig dran
Ja.
gearbeitet wird, weil wer in Erfurt Fahrrad fährt, der weiß ja, dass die Situation nicht so mega prickelnd ist. Also es gibt zwar immer mehr Radwege, aber voll oft sind die einfach nicht miteinander verbunden oder man muss sich immer noch ganz oft mit FußgängerInnen den Radweg teilen und das führt einfach auch zu vielen Konflikten und ist prinzipiell relativ nervig. Und deswegen arbeiten wir daran, dass Radverkehr besser wird. Konkret gibt es seit 2014 den Verkehrsentwicklungsplan Rad, wo ganz viele Maßnahmen drinstehen, die umgesetzt werden sollen. Die grüne Fraktion in der letzten Legislatur hat auch noch einen Antrag gestellt, dass der beschleunigt umgesetzt werden soll, damit es da halt endlich vorangeht. Aber prinzipiell ist es so ein Dauerthema, weil teilweise in der Verwaltung die Kapazitäten fehlen oder auch das Geld und das deswegen einfach leider langsamer vorangeht, als wir uns das wünschen würden.
Ja, okay. Super. Und ja, genau, seit wann bist du jetzt im Stadtrat?
Also mit der Wahl letzten Jahr im Mai 2019, da wurde ich auch neu reingewählt. Das war dann auch das erste Mal, dass ich wirklich in einem Parlament vertreten war. Ich hatte mich davor bei der Grünen Jugend Erfurt zum Beispiel schon engagiert und war dann auch 3 Jahre lang Landessprecherin der Grünen Jugend Thüringen. Aber diese kommunale Politik ist schon nochmal was anderes. Aber ich muss sagen, sie macht auch besonders viel Spaß, weil es eben so konkret ist und man irgendwie an Projekten arbeitet, die direkt hier vor Ort in Erfurt was verändern können. Und das ist schon eine coole Sache.
Ja, das stimmt. Seit wann engagierst du dich für Jugendpolitik?
Mit Jugendpolitik hatte ich halt immer wieder zu tun, auch als ich für die Grüne Jugend aktiv war, weil es ja immer wieder aufkommt, wenn zum Beispiel in Debatten um das Wahlrecht 16, wofür wir uns schon ganz lange einsetzen, beziehungsweise haben wir zum Beispiel als Grüne Jugend auch verhandelt ins letzte Landtagswahlprogramm, dass sich die Grünen hier für das Wahlrecht ab 14 einsetzen. Aber das können wir allein leider nicht ändern, weil da halt die CDU in den letzten Jahren oft blockiert hat und die müssen wir dafür überzeugen, dass eben das Wahlrecht ab 16 kommen kann. Und ja, da kommen immer wieder verschiedene Bereiche auf. Ich fand besonders spannend die Jugendkonferenz, die von BAM im letzten Sommer durchgeführt worden ist. wo ja PolitikerInnen der verschiedenen Parteien im Stadtrat dann ganz konkrete Projekte von Jugendlichen übernommen haben und Forderungen, die die aufgestellt haben. Das fand ich eine echt coole Sache.
Ja,
Aber
das stimmt.
prinzipiell ist auch Jugendpolitik gar nicht so mein Hauptthema. Das macht bei uns im Landtag Astrid Rothe-Beinlich und ich finde, die macht das super gut. Und deswegen habe ich gerade meine Prioritäten sozusagen von den politischen Themen, die ich beackere, eher auf Umweltschutz und Frauenpolitik.
Ja, was machst du eigentlich genau in der Frauenpolitik so? Könntest du mir das noch mal ein bisschen näher bringen?
Ja, da gibt es super viele Sachen, die sich ändern müssen. Also prinzipiell treten wir als Grüne ja dafür ein, dass einfach jeder Mensch die gleichen Chancen hat, egal welches Geschlecht er hat. Und das betrifft einerseits Frauen, die halt an vielen Stellen noch nicht die gleichen Rechte haben Frauen überall, aber halt nicht dieselben Ausgangsbedingungen. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass halt immer noch auch in unseren Parlamenten viel weniger Frauen vertreten sind. Zum Beispiel, weil einfach, ich denke, das hat was damit zu tun, wie Erziehung ist, was jungen Mädchen schon erzählt wird, und womit man so aufwächst, die Ansprüche, die an einen gestellt werden, aber auch ganz konkret, wie Parteien halt Listen aufstellen. Das führt halt zum Beispiel in dem Bereich dazu, dass es immer noch weniger Politikerinnen gibt. Auch im Stadtrat sind es gerade noch 11 von 50 StadträtInnen Frauen und das ist irgendwie super gering fürs Jahr 2020. Aber prinzipiell gibt es halt ganz viele Bereiche, also jetzt zur Corona-Krise zum Beispiel habe ich neulich noch mal eine Pressemitteilung rausgegeben, dass man gerade für die Prostituierten, dass man die im Blick haben muss, weil das ein Bereich ist, der gerade komplett herunterfällt. Und das Problem ist, dass es in Thüringen zum Beispiel auch keine unabhängige Beratungsstelle für Prostituierte gibt. Und das heißt, dass diese Gruppe einfach überhaupt keine Anlaufpunkte hat oder eine Stelle, wo sie auch halt Fragen stellen kann, wie man an Hilfe oder Unterstützungsleistungen kommen kann. Und gleichzeitig führt es aber auch dazu, dass halt auch die Regierung oder die Politik das viel, viel zu wenig im Blick hat, weil gar nicht wirklich bekannt ist, wie viele Prostituierte gibt es jetzt genau in Thüringen oder Menschen in Prostitution, in welcher Situation befinden die sich gerade. Und da werden wir uns auch in Zukunft ganz also stark dafür machen, dass es einfach so eine Beratungsstelle geben muss, um überhaupt halt einen Anlaufpunkt mal zu haben.
Also ist das so sozusagen euer Zielprojekt und ihr arbeitet halt da dran.
Das ist zum Beispiel ein Projekt im Bereich Gleichstellung, was wir auch auf kommunaler Ebene, wo wir uns für stark machen, ist das queere Zentrum. Also ein Zentrum, wo Menschen, die schwul, lesbisch sind oder trans oder inter, also diese Personengruppe fasst sich ja selbst unter dem Oberbegriff queer zusammen. Dass es da ein Zentrum gibt, wo es einerseits auch Beratung zum Beispiel gibt, aber wo man sich auch einfach mit anderen Menschen treffen kann, wo es Redegruppen gibt und all solche Angebote. Und da gibt es auch schon eine sehr aktive Gruppe, die sich für dieses queere Zentrum Erfurt stark macht. Und die haben auch schon ein fertiges Konzept vorbereitet. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass im Stadtrat wirklich konkret Gelder dafür gestellt werden. Aber genau das macht mir gerade so ein bisschen Sorgen, weil durch die Corona-Krise jetzt halt auch die Stadt Erfurt große Mindereinnahmen haben wird, also im Bereich der Gewerbesteuern, aber auch bei Einnahmen wie Parkgebühren, alle möglichen Einnahmen, die werden ja stark einbrechen und da ist halt die Gefahr, dass gerade für solche sozialen Projekte am Ende kein Geld bereitgestellt wird und da müssen wir auf jeden Fall Lösungen finden, dass eben gerade so wichtige Sachen wie auch Jugendzentren und solche
Ja.
sozialen Anlaufpunkte halten bleiben können.
Ja, das ist schon schwierig jetzt gerade so in der Corona-Zeit. Aber ich denke halt auch für alle so. Ja.
Ja, ich glaube, wir müssen in ganz vielen Bereichen neue und vielleicht auch kreativere Lösungen finden, weil das Geld im Stadtrat oder in der Stadt Erfurt war immer schon knapp, aber das wird jetzt halt einfach noch knapper werden. Aber das kann nicht sein, dass deswegen halt irgendwie sämtliche Projekte nicht mehr stattfinden können.
Ja, das stimmt. Das kann echt nicht sein. Okay, wenn wir gerade schon einmal beim Thema Corona sind, so hast du vielleicht einfach so einen Tipp oder Hinweis für die Schüler, sage ich jetzt mal, wie man Homeschooling besser durchsetzen kann.
Da, die Frage hatte ich mir schon davor geschickt, da hatte ich nochmal die Nachfrage, was ihr genau unter Homeschooling versteht. Also einfach, dass SchülerInnen zu Hause lernen oder wie die da unterstützt werden können.
Ja, ich denke halt erstmal, mit Homeschooling ist halt auch gemeint, wie wir halt die Aufgaben vielleicht auch besser beibringen können, halt allgemein, wie man das vielleicht auch für die, die es schwieriger zu Hause haben oder halt nicht so viele Internetmöglichkeiten haben. Da habe ich ja auch mit David davor geredet, dass es halt schon schwierig ist, auch die, die auf dem Land wohnen vor allem, da haben es halt Stadtkinder einfacher. Also, dass halt erstmal da so deine Meinung so dazu ist.
Ja, ich glaube, der Internetanschluss ist wirklich das bei einigen schon das erste Problem, das sich schwierig beheben lässt, weil es ist ja auch seit Jahren schon bekannt, dass einfach der Breitbandausbau viel zu langsam vorangeht. Da wird man jetzt irgendwie auch in den nächsten 3 Wochen nichts ändern können. Es haben gerade grüne BildungspolitikerInnen aus ganz vielen Bundesländern so ein Impulspapier rausgegeben, wo sie Vorschläge machen. Und ein Vorschlag war zum Beispiel, dass auch dann in den Gemeinden so öffentliche Räume vielleicht Bibliotheken öffnen können, die einen guten Internetanschluss haben und dass dort dann einzelne SchülerInnen, die das eben betrifft, auch hingehen können, um eben einen Internetanschluss zu haben. Und dort könnten dann auch Lehrkräfte oder halt unterstützendes Personal zur Verfügung stehen, die auch bei Fragen helfen können. Prinzipiell ist es, glaube ich, wirklich wichtig. Also es wird jetzt nächste Woche langsam wieder losgehen mit dem Unterricht, aber auch nicht für alle. Aber dass es gerade für SchülerInnen, die zu Hause irgendwie nicht gut lernen können, weil sie einfach entweder kein Internet haben oder kein eigenes Zimmer, wo man mal Ruhe hat, sich gut hinzusetzen, dass es dafür eben Lösungen gibt, dass die auch in der Schulbibliothek oder Unibibliothek oder an solchen Orten Möglichkeiten haben, einerseits Fragen zu stellen, andererseits überhaupt halt die Lehrmaterialien zu bekommen.
Ja, finde ich auf jeden Fall einen sehr guten Vorschlag. So, da schließe ich mich auf jeden Fall bei dir an. Und ich würde jetzt mal kurz auf die Fragen in den Kommentaren eingehen. Welchen Verbesserungsbedarf in Bezug auf Homeschooling siehst du bei den Lehrern?
Oh, da wusste bestimmt David, der davor war, einiges zu sagen, weil der ja selbst Lehrer ist.
Ja.
Prinzipiell werden die wahrscheinlich dasselbe Problem haben, dass digitale Infrastruktur und so, also dass es halt da bisher wenig einfach passiert ist in vielen Lehrbereichen. Es gab jetzt auch den Vorschlag, dass eben der Digitalpakt Schule relativ spontan geändert werden kann, dass der auch für einfach so digitale Infrastruktur und Lernmaterialien, Laptops und solche Sachen genutzt werden kann, dass halt auch die LehrerInnen da gute Programme bekommen. Ich weiß nicht, wie gut auch das Material ist, was LehrerInnen da zur Verfügung gestellt wird, aber ich vermute mal, dass es gerade viel mit der eigenen Kreativität und Motivation von LehrerInnen zusammenhängt, wie das funktioniert. Deswegen ist es vielleicht auch eine Überlegung, ob man sowas wie eine Taskforce oder so einrichtet, die einfach spontan bei Problemen helfen kann oder auch Ideen und Impulse reingeben kann für LehrerInnen, wie man jetzt den Unterricht gut gestalten kann, wenn man auch nur noch Kleingruppen sehen kann.
Ja, dann kam noch die Frage rein, was glaubst du, wie Digitalisierung und Breitbandausbau durch die Krise beeinflusst werden?
Ich denke, einerseits muss man wahrscheinlich befürchten, dass es eher langsamer vorangeht, weil einfach gerade in ganz vielen wirtschaftlichen Bereichen Lieferketten nicht mehr so gut funktionieren oder es Verzögerungen gibt, eben dadurch, dass Leute im Homeoffice sind oder vielleicht auch nicht sich nicht treffen können. Ich weiß nicht, soweit ich weiß, wird ja auf den Baustellen weitergebaut. Aber
Ja.
prinzipiell besteht, glaube ich, die Gefahr, dass es sich durch die allgemeine wirtschaftliche Rezession verlangsamt. Ich habe aber die große Chance, also die große Hoffnung, dass einfach man dadurch, dass man merkt, wie wichtig gerade digitale Infrastruktur ist, dass es sich dadurch beschleunigt wird, weil mehr Fokus darauf gelegt wird und Gelder zur Verfügung gestellt werden, dass das jetzt möglichst schnell mit Priorität vorangetrieben wird. Das ist hoffentlich sozusagen hoffentlich die Chance in dieser Krise im Bereich Digitalisierung.
Ja, das stimmt. In jeder Krise steckt ja auch eine Chance, so sagt man ja auch immer so schön.
Hoffentlich.
Ja, hoffentlich. Denkst du, dass es halt irgendwie, dass die Abschlüsse dadurch bedroht werden oder ja, weniger?
In Thüringen ist es ja jetzt so, dass nächste Woche die AbiturientInnen erstmal wieder in die Schulen gehen sollen können und ich glaube, es wurden jetzt auch Termine fürs Abitur festgelegt und auch die SchülerInnen, die jetzt vor der besonderen Leistungsfeststellung stehen und andere Abschlussklassen, kommen ja jetzt zuerst wieder in die Schule. Ich glaube, das ist gut, dass sie ihren Abschluss machen können, weil, also ich hatte zumindest von einigen auch der Landesschülervertretung das so wahrgenommen, dass sie auf jeden Fall gerne die Chance haben wollen, den Abschluss nachzuholen, weil ja einige SchülerInnen das auch nutzen wollen, um zum Beispiel nochmal die Noten zu verbessern. Ich hätte es gut gefunden, wenn es vielleicht auch ein Wahlmodell gibt, weil ich auch immer wieder von einigen einzelnen SchülerInnen höre, dass denen das Lernen gerade total schwer fällt, weil es eben zu Hause irgendwie schwierig ist oder einfach, weil diese ganze Unsicherheit halt enormen Stress auslösen kann. Das scheint jetzt erstmal nicht der Fall zu sein, aber ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall gut im Fokus auch der Politik allgemein ist, dass Abschlüsse da noch gut gemacht werden können. Und deswegen befürchte ich eigentlich auch nicht, dass das längerfristige Auswirkungen haben könnte, dass man jetzt sagt, Corona-Abi 2020 ist weniger wert. Das glaube ich nicht.
Ja. Also viele Schulen haben ja auch keine Möglichkeit, aktuell Videokonferenzen abzuhalten. In unserem Fall zum Beispiel, weil unklar ist, wie das mit Datenschutzkonform ablaufen kann.
Also wenn es ganz konkrete datenschutzrechtliche Fragen gibt, dann bin ich mir sicher, dass da das Bildungsministerium aushelfen kann. Das muss man natürlich im Blick haben. Also als Grüne zum Beispiel haben wir jetzt ganz oft Zoom genutzt bei Fraktionssitzungen und dann kamen auch einzelne Meldungen auf, dass Zoom aus Datenschutzgründen total kritisch sei. Das war aber in dem Fall wohl, dass es Meldungen von vor einem Jahr waren und mittlerweile haben die das alles angepasst und auch auf europäisches Datenschutzniveau angepasst. Aber unser Datenschutzexperte in der Fraktion meinte, dass man halt bei Videokonferenzen nie die komplette Sicherheit haben kann. Also das ist halt Videokonferenzen, egal bei welchem Programm man hat, sind nie so, dass man irgendwie das super geheimste Top-Secret-Zeug da besprechen kann. Das muss man einfach im Hinterkopf haben. Aber die Schulen brauchen da natürlich nochmal besondere Rechtssicherheit. Ich bin mir aber sicher, dass es da eigentlich vom Ministerium Richtlinien geben sollte oder sonst da auch ausgeholfen werden kann bei kurzfristigen Fragen.
Ja, das stimmt. Wir nehmen übrigens auch Zoom als App, wenn wir Videokonferenzen machen. Aber wie du schon gesagt hast, die Sicherheit hast du halt nie, egal bei welcher App.
Ja, Zoom hat immerhin den Vorteil, dass es gut funktioniert und mal nicht alles alle zwei Minuten hängt oder zusammenbricht.
Ja, das stimmt. Ist ja auch immer so ein Risiko dann, wenn man Videokonferenzen hat. Genau, wie könntest du zum Beispiel uns helfen, unsere Ziele in der Kommunalpolitik durchzusetzen?
Ich hatte da heute noch mal drüber nachgedacht, weil
Ja.
ich sagen muss, dass ich als Stadträtin im letzten Jahr leider gar nicht so viel vom Schülerparlament mitbekommen habe. Ich glaube, also es gab ja verschiedene Veranstaltungen, aber da waren immer andere Leute meiner Stadtratsfraktion vor Ort. Und deswegen wurde mir bewusst, dass ich persönlich jetzt gar nicht so viel Infos bekommen hatte. Deswegen hatte ich heute schon drüber nachgedacht, ob wir nicht nochmal am Kommunikationsfluss arbeiten können. Also zum Beispiel, dass wenn das Schülerparlament Beschlüsse fasst, dass die sofort auch dem Stadtrat einfach zur Kenntnis zugeleitet werden. Und dass wir da nochmal dran arbeiten, weil also es gibt sicherlich auch im Bereich des Sozial- und Bildungsausschusses den näheren Kontakt, aber es scheint nicht so zu sein, dass alle Stadträtinnen da dieselben Informationen in Bezug auf Schülerparlament bekommen. Und das ist eigentlich ein bisschen schade.
Ja, das finde ich auch ein bisschen schade, wirklich. Müssen wir halt gucken, was man damit machen kann. Vor allem wie auch gerade die. Ja, also, die Wirtschaft.
Wann hat sich denn das Schülerparlament das letzte Mal getroffen?
Also persönlich getroffen war vor Corona. Aber sonst halten wir halt jetzt mindestens, glaube ich, zweimal in der Woche halt Videokonferenzen.
Okay. Ja, prinzipiell, vielleicht könnt ihr das ja auch nochmal diskutieren. Vielleicht habt ihr eine Idee, ob man da irgendwie eine Lösung findet, dass es da noch einen besseren Informationsfluss geben kann.
Ja,
Das fände ich.
vielleicht müssen wir mit ansprechen. Genau, danke auf jeden Fall dafür nicht. Ja, hast du sonst noch irgendwas, was du vielleicht gerne erzählen würdest? Oder, ja.
Ich kann noch mal gern über das allgemeine Herzensthema Klimaschutz
Ja,
reden,
sehr,
weil
sehr
wir
gerne.
auch als grüne Fraktion gleich zu Beginn, also als ich neu in den Stadtrat kam, war das für Jasper Robeck, der ist auch noch ein Student, und uns beiden war dieses Thema halt sehr wichtig. Und deswegen haben wir gleich so einen Klimanotstandsantrag erarbeitet, weil das im letzten Jahr auch in ganz vielen Kommunen in Deutschland verabschiedet worden ist. Und die Grünen, die Linken und auch die Mehrwertstadt, die haben das dann auch unterstützt. Aber leider wurde ja der Antrag im Dezember abgelehnt und auch die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes. Und das hat mich schon irgendwie sehr traurig gemacht, weil gerade nach dem Jahr 2019, wo so viele Menschen weltweit auf der Straße waren für Klimaschutz, und
Stimmt.
wir hatten ja auch im letzten Jahr 2 Dürren, und jetzt gestern kamen die neuen Zahlen bezüglich Niederschlag raus, dass im April in Deutschland durchschnittlich in normalen Jahren 50 Liter Niederschlag fällt. Und diesen April waren es bisher einfach 1,5 Liter. Das heißt, es ist einfach schon wieder viel zu trocken. Im Steigerwald leiden die Bäume, oder kann man wohl auch schon wieder im Boden sehen, dass der Boden zu trocken und ausgelaugt ist. Und das heißt, dass wir eigentlich aller Voraussicht nach den nächsten Dürresommer schon wieder vor der Tür stehen haben. Und das zeigt einfach so eindringlich auch hier direkt vor Ort, dass Klimaschutz notwendig ist, wenn wir nicht in Zukunft einfach unausstehbar heiße Sommer haben wollen. Und deswegen werden wir da auf jeden Fall nochmal weiter überlegen, ob man halt irgendwie nochmal mit anderen Anträgen die anderen Fraktionen auch davon überzeugen kann, dass Klimaschutz auf jeden Fall eine prioritäre Sache sein muss. Fridays for Future hat ja jetzt am Freitag auch den Hashtag Fight every crisis like a crisis gesetzt, und den fand ich voll gut, weil das hatten wir vorher schon, sozusagen in jeder Krise steckt auch eine Chance. Die
Ja.
ganzen Maßnahmen, die gerade für Corona erlassen werden, sind super wichtig und auch gut, aber es darf auf jeden Fall nicht passieren, dass wir deswegen Klimaschutz Aspekte in den Hintergrund geraten lassen, weil die Klimakrise spitzt sich weiter zu, und die interessiert es nicht, ob wir gerade Corona haben. Und deswegen finde ich, müssen wir bei allen Maßnahmen, auch gerade bei diesen ganzen wirtschaftlichen Hilfsprogrammen, unbedingt mit im Blick haben, dass da eben auch Förderprogramme für mehr Ressourcenschutz oder Energieeinsparung und solche Sachen mit beachtet werden.
Ja, ach, ich finde das voll interessant, gerade das Thema. So, was können wir eigentlich auch dafür tun, als Bürger? Hast du da irgendwas, was du sagst, so, ja, das könnt ihr zum Beispiel mit beitragen, so?
Also prinzipiell ist meine Meinung, dass es da am allerwichtigsten ist, wählen zu gehen. Also wirklich in der Politik sozusagen für die Veränderung zu streiten, weil ich der Meinung bin, dass man, wenn Klimaschutz konsequent wirklich nur politisch durchsetzen kann, weil sich einfach ganz viele Rahmenbedingungen ändern müssen. Also zum Beispiel das Wirtschaftssystem, in dem wir leben, das ist einfach darauf ausgerichtet, dass Firmen eigentlich immer mehr wachsen müssen oder möglichst halt mehr Geld suggerieren, um überhaupt zu überleben. Und das sind so ganze Faktoren. Das ist schwierig, dass das auch eine einzelne Firma oder auch ein einzelner Bürger ändert. Deswegen glaube ich, brauchen wir da einfach andere Rahmenbedingungen, zum Beispiel auch im Verkehrssektor oder im Agrarsektor, die politisch bestimmt werden müssen. Und prinzipiell ist es auch, also zum Beispiel heißt es ja oft, oder kommt dann der Vorwurf, okay, Leute, die Bio kaufen, damit würde man was für Klimaschutz tun. Und wenn man biologisch einkauft, ist das auf jeden Fall wichtig und gut, weil es oft auch regionale ErzeugerInnen stützt und dann auch in der Region, wo biologisch angebaut wird, weniger Pestizide zum Einsatz kommen. Aber prinzipiell werden wir so nicht Klimaschutz durchsetzen können auf langfristige Sicht, weil man auch da einfach eigentlich auch als einzelne Einkäuferin gar nicht weiß, welche Handelsketten jetzt an einem einzelnen Produkt überall dranhängen, und deswegen sozusagen die politischen Veränderungen. Nichtsdestotrotz kann man natürlich immer was machen, weil auch Verhaltensänderungen einfach dazugehören. Also mehr Fahrradfahren ist nicht nur fürs Klima gut, sondern ist auch halt wirklich in der Stadt, merkt man, dass es leiser wird, dass die Luft besser ist, wenn mehr Leute Fahrrad fahren, oder auch mal ab und zu aufs Fleisch verzichten, ist auch fürs Klima gut, hat aber auch den schönen Effekt, dass Tiere länger leben können. Deswegen gibt es da natürlich schon viele einzelne Punkte, wo man einfach mit kleinen Verhaltensänderungen schon was verbessern kann.
Ja. Da gebe ich dir auch wieder recht. Und könntest du mir vielleicht nochmal deine persönliche Motivation dazu erklären, sagen?
Für Klimaschutz.
Ja.
Ja, ich finde, also es ist schon auf jeden Fall so, ich will nicht sagen Angst, aber ich frage mich immer wieder jetzt, wenn wir sagen, wir sind im Jahr 2060, da bin ich 66, oh, da bin ich ja noch voll jung, 66. Irgendwie so in dem Alter, wenn ich dann 60, 70 Jahre bin, da frage ich mich halt schon, wie wird dann die Welt aussehen? Wie hoch ist dann der Meeresspiegel? Wie viele Menschen, gerade auch im globalen Süden, haben möglicherweise schon ihre Lebensgrundlagen komplett verloren und befinden sich auf der Flucht? Und wie sehen unsere Thüringer Wälder einfach im Jahr 2060 aus, wenn wir noch zig Dürresommer dazwischen hatten? Und meine Angst ist so ein bisschen, dass ich dann, also dass dann die Welt schon ziemlich oder auch das Klima ziemlich aus den Fugen geraten ist und ich mir als Rentnerin eigentlich sozusagen vorwerfen werde, Mann, warum war ich damals im Jahr 2020 nicht eigentlich rund um die Uhr für Klimaschutz auf der Straße? Weil eigentlich kennen wir diese ganzen Prognosen und wissen, was da auf uns zukommt. Aber nichtsdestotrotz verliert man das ja im Alltag auch immer wieder aus dem Blick, dieses Thema, weil es ja einfach, der Alltag geht weiter und das ist nicht so eine ganz konkrete Bedrohung wie jetzt zum Beispiel Corona. Und
Ja.
deswegen ist auf jeden Fall eine große Motivation, dass ich mir im Alter nicht vorwerfen muss, da nichts getan zu haben. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass wir in 50 Jahren einfach noch eine intakte Umwelt haben mit Bäumen in der Stadt, die irgendwie genug Wasser haben und noch Grün und Schatten spenden im Sommer und einem funktionierenden Ökosystem.
Also ich finde das wirklich eine sehr gute Motivation. Auch sehr respektvoll an dich. So, für was du dich auch alles einsetzt. So. Und hast du da irgendwie schon so für dich persönliche Erfolge gehabt? Und du sagst, so, ja, da und da drauf bin ich stolz und ja.
Also ich finde jetzt im Stadtrat, finde ich es gut, dass wir da immer wieder auf dieses Thema auch aufmerksam machen. Auch wenn wir zum Beispiel mit dem Klimanotstandsantrag noch nicht den direkten Erfolg hatten, ist es auf jeden Fall, merkt man, dass es teilweise einfach auch an jeder Einzelstimme hängt, die sich irgendwie für das Thema stark macht. Mich hat vor allem gefreut, würde ich sagen, dass ich so ein bisschen Fridays for Future hier auch in Thüringen mitgründen durfte, weil wir an dem, ich glaube, 14. Dezember 2018, das war so die dritte Woche, wo Greta Thunberg in Schweden, nee, die hat schon länger gestreikt, aber wo das so ein bisschen größer und global wurde. Und ich hatte dann am Donnerstagabend auf Twitter gesehen, dass in Deutschland jetzt schon verschiedene Städte so Streiks machen. Und dann dachte ich, okay, komm, wir versuchen noch ganz kurz was auf die Beine zu stellen und haben dann für den nächsten Tag vorm Landtag eine erste Fridays for Future-Kundgebung angemeldet. Da waren dann vor allem irgendwie Leute von der Grünen Jugend, also aus meinem Umfeld dabei, einfach weil die Bewerbungsfrist so ein bisschen kurz war. Aber in der Woche drauf oder in den Wochen darauf wurden es dann ja auch schon immer mehr Leute und mittlerweile sind es ja ganz viele Einzelpersonen und verschiedene Bündnisse, die sich da für Fridays for Future aktiv machen und auch hier in Thüringen und gerade in Erfurt ist es eine total aktive Gruppe. Und das finde ich eigentlich schon ganz cool, dass ich da so ein bisschen was beitragen konnte, die zu starten.
Ja, cool. Haben Sie die Debatte zum Klimastand von Jugend debattiert gesehen?
Ich glaube jetzt nicht die konkret. Ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Ding ist, wo mal so eine Großveranstaltung in Berlin geplant war. Da wurde ja vor einem halben Jahr diskutiert, wie sinnvoll das ist. Und einige fanden das total cool und andere nicht so. Aber die konkrete Debatte habe ich jetzt, glaube ich, nicht verfolgt, muss ich sagen.
Okay, also ich nicht wirklich und ich finde es gerade auch ein bisschen interessant so. Ja. Welche verkehrspolitischen Maßnahmen würdest du gerne in Erfurt, Thüringen durchsetzen?
Ja, für Erfurt habe ich da einige Ideen. Also ganz konkret würde ich zum Beispiel gern den Wenigemarkt endlich autofrei machen. Also das ist so ein schöner Platz in Erfurt, wo auch viele Cafés sind. Und da dürfen halt Autos immer noch langfahren. Und ich kenne auch ganz viele Menschen, die sagen, sie finden das nervig und verstehen eigentlich nicht, warum da in der Innenstadt noch Autos zugelassen sind. Also ich glaube, so ein Paar ist ja nicht schlimm, dass die da langfahren, aber prinzipiell den normalen Autoverkehr würde ich eigentlich gerne zumindest vom Wenigemarkt nochmal da wegbekommen. Und dann fände ich es cool, wenn wir in Erfurt noch mehr Fahrradstraßen initiieren können. Es gibt ja schon eine Fahrradstraße, das ist die Windthorststraße vom Hauptbahnhof Richtung Süden so ein bisschen raus. Und ich finde, Fahrradstraßen sind eine coole Sache, weil man da einerseits als Radfahrerin irgendwie die Wertschätzung oder das Gefühl der Wertschätzung hat, dass so, oh ja, da gibt es eine Straße, da kann ich fahren. Und da hat man halt auch tendenziell einfach mehr Platz, weil man nicht auf so einen kleinen Radfahrstreifen beschränkt ist. Deswegen fände ich das eine gute Sache, wenn wir da noch mehr Fahrradstraßen in Erfurt bekommen können. Prinzipiell in Thüringen, finde ich, müssen wir auch ein bisschen darüber, also finde ich auch Geschwindigkeitsbeschränkungen würde ich gern nochmal diskutieren. Und zwar unter dem Aspekt Unfallzahlen, weil es gerade für Thüringen die Verkehrsstatistik oder Verkehrsunfallstatistik veröffentlicht worden ist fürs letzte Jahr. Und da sind halt in ganz Thüringen immer noch 85 Leute im Verkehr gestorben. Und die Hauptunfallursache, das hat auch die Statistik nochmal deutlich gemacht, ist halt einfach erhöhte Geschwindigkeit. Das heißt, wenn wir wollen, dass weniger Leute im Straßenverkehr sterben, dann ist es einfach ein total effektives Mittel, Geschwindigkeit zu begrenzen, zum Beispiel auf Autobahnen 120 oder 130, aber vielleicht, dass man auf Landstraßen 90 zum Beispiel durchsetzt. Ich weiß, es ist eine total große Debatte und die wird aber meistens unter dem Aspekt Klimaschutz geführt, der auch relevant ist, aber ich finde es total interessant, dass man halt eigentlich auch einen großen Pluspunkt dafür die Verkehrssicherheit auch noch mit erreichen kann. Und zum Beispiel in Erfurt hätten noch geringere Geschwindigkeiten bei Autos auch den Effekt, dass es noch leiser würde. Wir haben im Stadtrat noch vor Corona den Lärmaktionsplan verabschiedet und da werden so Maßnahmen festgelegt, wie man an bestimmten Straßen das leiser machen kann, weil es immer noch einige Straßen gibt, die eigentlich zu hohe Dezibelwerte haben im Schnitt. Und auch da stand drin, dass das effektivste Mittel zur Lärmreduzierung an Straßen eben auch wieder eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Und deswegen gibt es da doch einige Gründe, die aus meiner Sicht dafür sprechen, Autoverkehr prinzipiell zu verlangsamen, wo das möglich ist.
Was mich jetzt auch mal so interessieren würde, aber du selber fährst auch Auto oder bist du da gar nicht irgendwie dafür so?
Ich habe kein Auto, einfach weil ich es hier nicht brauche und das würde nur Stress und zusätzliche Kosten verursachen. Und ich war ja in der letzten Zeit auch Studentin, da hatte ich das Ticket und finde eigentlich, also als in Erfurt Lebende kommt man ohne Auto gut zurecht. Ich habe jetzt einen Teilauto-Account mir zugeschafft, weil manchmal ist es super praktisch, wenn man dann doch mal irgendwas von A nach B transportieren muss. Aber gerade auch Carsharing ist da ja eine gute Alternative, finde ich. Man muss halt sagen, gerade auf dem Thüringer Land, da gibt es halt einfach einzelne Städte oder also eher Kommunen und Gemeinden, da kommt man ohne Auto nicht weit. Und da brauchen wir noch bessere Mobilitätsangebote, dass man halt den Leuten auf dem Land auch sagen kann, Auto ist nicht so cool, weil im Moment ist da das Auto einfach eine Notwendigkeit.
Ja.
Und gerade auch in Bezug auf Corona hat man nochmal gesehen, dass da ganz schnell Ferienpläne überall eingeführt worden sind. Und das führt dazu, dass einzelne kleinere Gemeinden einfach nicht mehr vom Bus angefahren werden. Das heißt, wer da kein Auto hat, kommt dann irgendwie nicht mehr weg. Und das ist natürlich super problematisch. Also wir brauchen halt noch ein viel, viel besseres und umfangreicheres Nahverkehrssystem in ganz Thüringen, dass man da auch wirklich auf dem Land Veränderungen bewirken kann.
Ja, das stimmt. Aber bei was hast du dich gerade angemeldet? Ich habe das gerade nicht so wirklich verstanden.
Bei Teilauto, also das ist einfach ein Anbieter von Carsharing, der hier in Thüringen aktiv ist und gerade wenn man zum Beispiel ein Monatsabo im Nahverkehr hat oder auch bei einem Verein Mitglied ist, der sich für so Verkehrssachen einsetzt. Also ich bin zum Beispiel beim ADFC, das ist der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, setzen sich halt ganz stark für Fahrradinteressen ein. wenn man da Mitglied ist, dann bekommt man sogar noch eine Vergünstigung bei diesem Carsharing-Anbieter. Das fand ich ziemlich cool.
Ja.
Von daher ist es eigentlich nicht so teuer im monatlichen Schnitt und man hat halt aber sozusagen trotzdem ein Auto zur Verfügung. Und ich finde, das ist eine gute Alternative, weil ein Hauptproblem ist ja eigentlich nicht, dass Leute Autos fahren, sondern ein mindestens genauso großes Problem ist, dass diese Autos ganz viel rumstehen. Also im Schnitt stehen Autos 23 Stunden am Tag rum und werden nicht genutzt und nehmen da halt Parkplätze und Parkflächen in Anspruch. Und gerade hier in Erfurt haben wir es halt ganz oft, dass gerade auch durch die Innenstadt und dann knappe Parkflächen eben Parkplätze knapp sind und es dann auch immer wieder zu Interessenskonflikten kommt, wenn Fahrradwege gebaut werden sollen, aber dafür ein paar Parkplätze wegfallen müssen, dass dann dadurch eben oft doch eher die Interessen der AutofahrerInnen gewahrt werden und dieser Radweg nicht gebaut werden kann. Und das finde ich eine ziemlich, also das halte ich für eine falsche Entscheidung, aber man würde diesen Parkdruck eben auch verringern können, wenn einfach mehr Leute Carsharing zum Beispiel in Anspruch nehmen würden und dann sich ein Auto teilen, anstatt selbst eins zu besitzen.
Ja, es kam gerade noch die Frage rein, was das genau kostet.
Das ist die Frage, was das Carsharing. Also ich, dadurch, dass ich Mitglied in einem Verein bin, zahle ich 6 € im Monat. Das hat halt so ein paar Startgebühren, die man wie eine Kaution und man kann auch nur so eine Versicherung abschließen. Das ist dann ein bisschen teurer. Aber prinzipiell ist es echt günstig und vor allem, das fand ich ziemlich cool, wenn man damit nur in Erfurt rumfährt, also sehr wenige Kilometer zurücklegt. Dann, ich hatte neulich das Auto für 1,5 Stunden oder so und es hat 10 € gekostet. Also ich finde, das ist ein Preis, der ist voll okay.
Ja.
Sobald man nach Weimar oder Jena fährt und mehr Kilometer zusammen bekommt, wird es, glaube ich, schnell ziemlich viel teurer. Aber wenn man das selten macht, ist das vielleicht auch eine Alternative.
Ja, denke ich auch. So. Also die Fragen hätten jetzt eigentlich so weit durch. Ich habe jetzt weggelassen Lieblingsserie und Lieblingsbuch, aber wenn du dazu gerne auch noch was erzählen möchtest, bin ich da sehr offen.
Ja, Lieblingsbuch, also das habe ich gerade beendet, weil ich nochmal mir Eragon gegönnt habe. Das ist ein vierbändiger Band. Aber ich finde ihn ziemlich cool, weil da auch irgendwie viel der Hauptprotagonist meditiert oder Yoga oder sowas in der Art macht und das mich so ein bisschen motiviert hat, dazu selbst nochmal mehr konsequenter Yoga zu machen morgens, gerade im Homeoffice.
Ja.
Bin ich jetzt eure letzte Interviewpartnerin und habt ihr das wirklich 24 Stunden durchgeführt?
Ja, wir sind 24 Stunden haben wir durchgezogen. Das ist jetzt also die letzte Stunde, die gerade auch angriff. Und ja, du bist der letzte Partner. Kann man so
Krass.
sagen. Sozusagen der
Voll beeindruckend.
Abschluss. Ja.
Wirklich gemacht.
Ich denke, es war auch sehr anstrengend.
Aber hast es nur du gemacht oder habt ihr euch abgewechselt?
Nee, also wir sind ja 6 Personen, das haben wir halt einfach durch 4 geteilt. Das heißt, jeder hat halt seine 5 Stunden. Ja, also ich glaube, alleine wäre das dann schon was anderes, 24 Stunden.
Ja.
Ja, aber ich denke, dass die 4 Stunden halt auch schon sehr, sehr viel ist, weil man die ja auch füllen muss. Und ich merke ja jetzt schon, wir zum Beispiel haben ja jetzt auch noch 20 Minuten, die mit denen wir reden müssen. So, das ist schon die Zeit zu finden, sehr, sehr schwierig, muss man ehrlich sagen.
Ja, wenn wir jetzt wenn keine Fragen mehr aufkommen, müssen wir die Zeit ja auch nicht auch ausreizen. Ich kenne das, dass wenn man Interviews hat oder irgendwie halt sozusagen kluge Sachen labern muss, dass man dann auch schnell irgendwie angestrengt ist und irgendwann lässt die Konzentration auch echt nach. Ich merke dann immer, wie meine Sätze einfach grammatikalisch immer schlechter werden und Subjekt, Verb und Objekt, Subjekt, Prädikat und Objekt einfach in nicht mehr sinnvollen Reihenfolgen zusammenkommen. Aber ja. Aber ich
Was
glaube, es gab noch
mit
eine Frage, was, ja.
genau.
Was ich beruflich mache. Also ich habe, das hatte ich ja vorher schon gesagt, studiert. Da war ich
Ja.
auch Werkstudentin bei der Deutschen Bahn. Das war total interessant. Und die letzten 3 Monate, also nach der Landtagswahl, da hatte ich dann als persönliche Referentin im Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz gearbeitet. Also das ist sozusagen die ja, persönliche Referentin des Ministers und man macht da ganz vielfältige Aufgaben, dass man irgendwie Korrespondenz bearbeitet, Brieftexte entwirft, aber auch sich mit halt aktuellen politischen Themen, die anstehen, auseinandersetzt, den Minister auch mal vielleicht bei irgendeinem Arbeitstreffen vertritt, wenn er nicht kann, oder vor allem ihn auch ganz viel zu Terminen begleitet und da die Koordination übernimmt. Das fand ich total interessant, weil Ministerien, habe ich da gemerkt, sind echt nochmal so eine eigene Welt für sich, gerade im Vergleich mit so einem freien Unternehmen wie der Deutschen Bahn. Weil, als ich bei der Deutschen Bahn, also ich habe bei der DB Systel gearbeitet und die machen gerade den Prozess agiles Arbeiten. Das heißt, die schaffen Führungsebenen oder Hierarchieebenen weitgehend ab und alle MitarbeiterInnen organisieren sich in Teams und koordinieren ihre Arbeit halt so ein bisschen selbstständig. Und das Unternehmen befindet sich gerade in dieser Transformation, was eine total spannende Erfahrung ist. Also ich finde, es hat nicht nur Vorteile, weil man sozusagen auch nicht irgendwie einen Chef hat oder eine Chefin, bei der man sich mal ausheulen kann, wenn irgendwas nicht stimmt und die dann vielleicht auch andere MitarbeiterInnen mal da zwischen Konflikten koordiniert, sondern man muss halt immer alle Probleme selbst lösen. Das ist so ein bisschen schwierig teilweise. Aber es war echt ein enormer Unterschied zu einem Ministerium, wo doch immer noch sehr viel halt einfach Hierarchieebenen eine Bedeutung sind, dass Dinge dann über AbteilungsleiterInnen laufen und halt weniger diese direkte Kommunikation stattfindet. Das fand ich eine sehr interessante Erfahrung. Und das war aber halt nur eine Elternzeitvertretung und das war dann zu Ende und dann wurde zum Glück doch noch Bodo Ramelow gewählt, weil dadurch, dass dann auch die Grünen Teil der Regierung geworden sind, wieder haben wir halt zwei grüne MinisterInnen und Dirk Adams und Anja Sigismund haben dann ihr Landtagsmandat aufgegeben und dadurch bin ich in den Landtag nachgerückt, weil ich auf Listenplatz 6 der Grünen Landeswahlliste stand und wir haben ja 5 Abgeordnete und wenn dann Leute ihr Mandat abgeben, dann rücken sozusagen die nächsten nach. Und deswegen bin ich jetzt seit einem Monat Landtagsabgeordnete. Und dort bin ich auch Sprecherin für die Themen Verkehr, Umwelt, Energie, Naturschutz und Frauen, Gleichstellung und Queerpolitik. Also auch so eine ganze Bandbreite an Themen, aber auch
Ja.
Themen, die ich mich total freue, weil das so Themen sind, die ich sehr, sehr spannend finde und da auch gern Veränderungen bewirken möchte.
Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dir so zuzuhören, weil du wirklich von dem überzeugt bist, was du machst und es wirklich auch vermitteln möchtest. Also wirklich nochmal großen Respekt auch an dich, was das angeht.
Ja, danke. Aber ich denke eigentlich, dass das die meisten PolitikerInnen mit Leib und Seele machen. Also ich habe manchmal das Gefühl, oder manchmal gibt es ja so irgendwie das Stereotyp, ja, hier die Politiker im Bundestag oder so kriegen eine Menge Geld und machen nichts. Ich kenne eigentlich niemanden, der da wenig macht, sondern viel eher, dass die meisten halt echt 60-Stunden-Wochen oder so haben, weil einfach super viel Arbeit kommt und weil es ja auch nicht nur Arbeit ist, die man tut, weil man sie tun muss, sondern weil es halt einfach oft Dinge sind, wo man Sachen verändern möchte oder wo man mit einem Grund in die Politik gegangen ist, weil einen eben Sachen stören und man da die Chance hat, was besser zu machen. Und deswegen sind die meisten PolitikerInnen, die ich kenne, eigentlich relativ engagiert und haben einen relativ vollen Terminkalender.
Ja, ich denke auch, dass das eigentlich gar nicht so rüberkommt manchmal, also zu wenig rüberkommt, wie viel Arbeit das eigentlich wirklich ist. Aber es gibt wirklich viele, die das so denken, so ja, viel Geld und nichts machen und so. Und so aber kommt der Schwachsinn, meiner Meinung nach.
Ja, viel. Aber es ist natürlich auch Aufgabe einfach von uns dann irgendwie zu kommunizieren, was machen wir überhaupt und das auch aufzuzeigen. Also gerade bei den sozialen Medien, viele nutzen die jetzt mittlerweile schon recht umfangreich, aber an der einen oder anderen Stelle gibt es dann natürlich immer noch Potenzial, besser sichtbar zu machen, was man eigentlich tut, wofür man sich so einsetzt.
Ja, das stimmt. Finde ich auf jeden Fall gut. Hast du sonst noch irgendjemand von den Zuschauern vielleicht Fragen? Ich meine, jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, sie zu stellen. Ja. Schon ein bisschen schwierig, glaube ich. sonst noch, magst du noch irgendwas erzählen?
Was ist denn noch relevant? Ja, also tatsächlich gibt es, wir haben jetzt vor allem das aus kommunalpolitischer Perspektive begonnen, aber im Stadtrat gibt es halt leider gerade nicht so viel zu erzählen, weil der Stadtrat seit 1,5 Monaten oder 2 Monaten nicht getagt hat, halt auch wegen Corona. Und das ist gerade so ein bisschen schade, dass die Arbeit da relativ brach liegt. Das Problem ist halt, dass es aus Infektionsschutzgründen natürlich nicht geht, dass der ganze Stadtrat einfach zusammenkommt und sich trifft. Aber andererseits haben wir jetzt halt gemerkt, dass es auch leider wenig alternative Möglichkeiten gibt. Also vielleicht läuft es nicht gut an den Schulen mit dem digitalen Unterricht, aber immerhin bestehen so teilweise die Versuche, das so zu machen. Oder
Sehr
es wird
schön.
auch schon ein bisschen gemacht und auch die Thüringer Kommunalordnung sieht da halt bisher einfach nicht so Alternativen vor, dass zum Beispiel auch Ausschüsse digital tagen können. Und das finde ich ein bisschen schade, weil es zwar lassen sich gerade keine Stadtratsbeschlüsse fällen, aber man könnte theoretisch an Themen wie zum Beispiel Radverkehr einfach weiterarbeiten und sich da als Ausschuss schon zu verständigen, damit sobald die Ausgangsbeschränkungen halt wieder gelockert werden, man dann auch die Beschlüsse fassen kann. Weil gerade im Bereich Radverkehr zum Beispiel haben wir zurzeit ziemlich viele Projekte, die eigentlich am Laufen sind und wo es auch noch einigen Abstimmungsbedarf zwischen den Fraktionen gibt. Aber da ist jetzt halt in den letzten 1,5 Monaten einfach nichts passiert.
Ja, gut. Das ist schon irgendwie schade sonst.
Ich
Ja.
denke, das wird auch eine spannende Frage, weil wir da uns einfach nochmal in vielen Bereichen auch Gedanken machen können, müssen, wie wir unsere Demokratie krisenfester aufstellen können. Weil jetzt gerade sind Versammlungen einfach nicht erlaubt. Die ganzen Parlamente, egal auf Kommunalebene oder Landtagsebene, tagen nicht. Und das ist vielleicht für eine Demokratie für eine kurze Zeit lang mal okay. Aber je nachdem, wie lang so dieser Krisenmodus geht oder auch vielleicht, es wird sicherlich wieder die ein oder andere ganz anders aussehende Krise in Zukunft geben. Da werden wir besser vorbereitet drauf sein müssen und uns überlegen, wie da auch eine parlamentarische Demokratie einfach flexibler auf verschiedene Ausgangsbedingungen reagieren kann.
Ja, ich denke schon, dass die Krise auch mal, soll ich das jetzt erklären, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist, sondern dass wir halt auch daraus lernen werden und besser vorbereitet auf jeden Fall danach wieder rauskommen. Aber ich denke auch, dass wir die richtige Entscheidung gleich getroffen haben, dass wir halt alles schließen.
Ich finde, das ist halt das Wichtigste. Es ist im Moment eine total schwierige Situation, auch für viele Leute, auch für Wirtschaft und Politik. Aber wir müssen da jetzt auch also aus dem Problem müssen wir lernen und da bessere Möglichkeiten für die Zukunft finden, weil gerade vor 10 Jahren zum Beispiel war ja die Finanzkrise und danach gab es auch total viele Vorschläge, auch okay, was kann man eigentlich besser machen, wie kann man unser Finanzsystem auch besser aufstellen, damit es eben nicht zu solchen Krisen kommen kann. Und prinzipiell wurde da vielleicht auch an den Unis doch einiges diskutiert, aber umgesetzt worden ist davon eigentlich so gut wie gar nichts. Der Finanzsektor ist immer noch ziemlich genauso krisenanfällig wie vor 10 Jahren und auch die europäischen, also das europäische Finanzsystem mit den Ausgleichszahlungen zwischen Ländern und solche Sachen, da wurde eigentlich auch nichts reformiert.
Ja.
Also das finde ich ziemlich problematisch, wenn man halt sieht, okay, es gab eine Krise, da gab es Probleme, aber dann wurde halt nichts geändert danach. So, dann kann man schon davon ausgehen, dass die nächste Krise halt wiederkommt,
Das
weil
stimmt.
die Ausgangsbedingungen noch genau dieselben sind.
Was machst du so hobbymäßig außer Yoga?
Ja, dass ich gerade so viel rumhampel hier, liegt daran, dass ich auf dem Boden sitze und irgendwie mir vorher mein Bein eingeschlafen ist.
Ah.
Oh, ich muss mal kurz. Ich lese gern, ich gehe auch gern mal raus, spazieren und wandern, ab und zu auch mal joggen. Ich bin eigentlich vor der Corona-Krise ganz gern auch bouldern gegangen, aber jetzt ist halt auch die Boulderhalle in Erfurt zu.
Ja.
Deswegen ist das gerade auch wieder eine gute Ausrede, um keinen Sport treiben zu müssen. Ja, ich glaube, am liebsten würde ich sagen, das ist jetzt kein wirkliches Hobby, aber wenn es die Zeit zulässt, treffe ich mich voll gern mit FreundInnen irgendwo im Park, bei einer
Ja.
Limo oder auf ein kleines Bier und chill da einfach so ein bisschen, weil prinzipiell habe ich halt irgendwie auch immer Ideen oder E-Mails, die man bearbeiten kann. Und deswegen habe ich da jetzt nicht noch irgendwie so ein super cooles Hobby, was super viel Zeit und Kreativität in Anspruch nimmt.
Ja, vielleicht wollen wir schon mal
Doch, ich habe
von.
ein neues Hobby, habe ich eigentlich jetzt gerade meine Pflanzen auf dem Balkon, weil ich, so wie ganz viele Leute ja gerade anscheinend viel Zeit habe zu Hause und wir auch mit meiner WG in den Baumarkt gepilgert sind und jetzt viele neue Pflanzen für den Balkon gekauft haben. Und ich habe jetzt auch zwei Bananenpflanzen von einem Freund bekommen und die brauchen doch erstaunlich viel Fürsorge. Aber das ist ein richtig befriedigendes oder eine Sache, wenn man so zusehen kann, wie Pflanzen einfach wachsen und wenn man die richtig gießt, dass sie auch nicht eingehen, sondern glücklicher werden. Und das ist doch eine schöne Sache.
Wie stehen Sie zum Angeln?
Jetzt kam noch die Frage, wie ich zum Angeln stehe.
Bitte.
Ja, also ich würde sagen, prinzipiell ist natürlich der Aspekt, also ich könnte es nicht tun. Ein Freund von mir war gestern angeln und hat mir danach ganz stolz die Bilder gezeigt, wie sie da einen Fisch gefangen haben. Und ich konnte mir das schon wieder kaum anschauen, weil ich also war, ah, und jetzt ist dieser arme Fisch tot und so. Aber andererseits muss ich sagen, finde ich, ist es okay, weil das ja auch nur wenige Einzeltiere entnimmt, die davor auch sozusagen ein glückliches Leben ist nicht der richtige Term, aber ein Leben entsprechend ihrer wie es halt normal ist für Fische hatten. Und das finde ich weniger problematisch als eben unser riesiger oder das allgemeine System, mit dem halt die meisten Tiere hier gehalten werden. Also die Schweinemastanlagen und die Hühnerställe, wo zigtausende von Tieren einfach aufeinander sind. Das halte ich für viel problematischer, diese Massentierhaltung, weil die einfach tierschutzrechtlich total problematisch ist. Und ich finde, das ist das große Problem, wo man politisch ändern muss, dass man halt gewisse Tierschutzstandards durchsetzt. Und deswegen kann ich es ehrlich gesagt auch immer nicht so ganz nachvollziehen. Also es gibt immer wieder so öffentliche Vorfälle, wie neulich dieser Waschbär in Erfurt, der getötet worden ist, oder auch mal die Debatte um dann einzelne Wildtiere irgendwie, die aus welchen Gründen auch immer halt doch getötet wurden oder werden mussten, keine Ahnung. Und es passiert dann doch immer wieder, dass die Öffentlichkeit da so sozusagen großes Mitleid mit diesen Tieren hat und sich total aufregt nach dem Motto, das geht jetzt hier gar nicht, dass dieses Tier umgebracht worden ist. Und dann finde ich diese Debatte immer so ein bisschen ambivalent, weil ich mir denke, ja, das ist tragisch, wenn da jetzt irgendwie gerade ein Tier gestorben ist, aber gleichzeitig sterben in Deutschland 80 Millionen Rinder jedes Jahr in diesem System der Massentierhaltung. Und das ist halt das viel problematischere, wo sich die wenigsten Menschen Gedanken drüber machen, beziehungsweise da was ändern wollen. Und das würde viel, viel mehr Tierleid verhindern, wenn wir eben die Massentierhaltung beenden würden. Deswegen, solange Angeln irgendwie nicht die ganzen Teiche leer macht, sehe ich da, glaube ich, erstmal kein Problem drin.
Kam gerade noch eine Frage rein. Hallo, warum sind Sie zur Partei Bündnis 90 die Grünen?
Wie weit Sie, ich habe es gerade nicht richtig gehört. Warum ich zur Partei Bündnis 90 die Grünen bin? Das ist, weil mir einfach schon oft oder schon immer Klimaschutz und Umweltschutz ein wichtiges Anliegen war. Ich glaube, das hat man jetzt gerade auch gehört, dass ich Freude daran habe, wenn irgendwie Pflanzen wachsen oder Ökosysteme intakt sind. Und ich das auch einfach wichtig finde, dass zum Beispiel Tierrechte eingehalten werden, weil ja, das einfach sehr problematisch ist, wie teilweise mit Tieren umgegangen wird und dass die in unserem System der Massentierhaltung eigentlich nur noch als Ware gesehen werden, die zum Verzehr produziert wird. Und gleichzeitig finde ich auch, haben die Grünen einfach mit die besten Antworten im Bereich der Globalisierung oder sozusagen der Welt, weil ich auch einfach als Kind schon immer viel zum Beispiel das Geolino gelesen hatte. Und da ging es doch oft darum, irgendwie welche Probleme haben Kinder irgendwie im Kongo oder so, keine Ahnung. Ich fand es immer, also schon als kleines Kind, irgendwie total ungerecht, wenn man sich anschaut, wie unterschiedlich Menschen auf dieser Erde leben. Die einen hier halt zwar teilweise auch mit Problemen und Existenzängsten, aber doch im Verhältnis relativ gut abgesichert. Und in anderen Teilen der Welt muss man irgendwie in Slums leben, hat überhaupt keine Möglichkeiten, länger als bis zur 4. Klasse in die Schule zu gehen oder eine gute Bildung zu erfahren. Und das ist einfach mega ungerecht. Und mich bedrückt gerade so ein bisschen. Also ich hatte immer das, oder für mich ist eigentlich das der absolute Grundsatz, dass jeder Mensch dieselben Rechte und selben Chancen haben sollte. Und das ist auch etwas, wofür ich mich stark mache. Und es sollte auch weltweit gelten. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass allein dieser Grundsatz, jeder Mensch hat dieselben Rechte und Chancen, bei manchen politischen Akteuren hier in Deutschland schon nicht mehr auf Zustimmung tritt. Also dass gerade bei dieser Debatte, ob wir jetzt Geflüchtete von den Inseln, von den griechischen Inseln nehmen können, weil da einfach die hygienischen Zustände super kritisch sind und die Gefahr von einem massiven Corona-Ausbruch einfach sehr, sehr groß ist und es da dann auch nicht die nötige medizinische Versorgung gibt. Und dass dann einige PolitikerInnen von CDU und AfD hier halt auch so argumentiert haben, boah, das wäre total gefährlich. Die Deutschen würden jetzt gefährdet werden, wenn da Geflüchtete mit Corona kommen. Und das halte ich für super problematisch, weil gerade Corona interessiert es halt überhaupt gar nicht, welche Nationalität man hat. Und das, jeder kann Corona bekommen, auch unverschuldet. Und deswegen geht es aber einfach auch gerade darum, die Menschen zu schützen, die am gefährdetsten sind und auch die schlechteste medizinische Betreuung haben. Und das sind auch eben gerade Geflüchtete. Und deswegen halte ich das für unsere Pflicht, da auch dafür zu sorgen, dass auch diese Menschen irgendwie eben nicht der Gefahr bis hin von Krankheit und Tod ausgesetzt sind, sondern irgendwie ein menschenwürdiges Leben ermöglicht bekommen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, dass wir jetzt langsam zum Ende kommen. Außer es
Du
hat
bist
irgendwie
gerade
noch
übrigens
jemand.
sehr leise. Vielleicht magst du noch mal irgendwie dein Mikrofon.
Ja, gut. Hört man mich vielleicht jetzt ein bisschen besser?
Nee, aber gut, wenn
Nee.
wir jetzt eh zum Ende kommen, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so
Okay.
relevant.
Ja,
Ganz
ich würde
leicht
mich
hört
auf
man
jeden
dich.
Fall. Ehrlich, ich würde mich auf jeden Fall bei dir bedanken. Ja, hat super Spaß gemacht, mich jetzt zu unterhalten. Das war auch sehr interessant. Ja, also Dankeschön auf jeden Fall.
Ja, ich danke auch. Das war doch ein sehr entspannter Sonntagabend-Talk. Da kam jetzt gerade auch noch eine Frage, vielleicht an alle ZuschauerInnen, wenn ihr noch Fragen habt. Ich bin ja hier auf Instagram auch erreichbar, also schreibt mir einfach immer jederzeit und dann versuche ich das so schnell wie möglich zu antworten. Und ja, freue mich auch immer über Interaktionen. Wow. Gut. Bevor das Handy abstürzt, sollten wir vielleicht auch einfach Schluss machen.
Okay, gut, dann dir noch einen schönen Abend und gesund bleiben.
Ja, danke schön, ebenfalls.
Dankeschön, dann tschüss.
Ja.